Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, nach dem Dunkel der letzten Woche wünsche ich euch allen noch mehr Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus von Nazareth, dem Christus dieser Welt. Amen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Kommen Sie mit? Eigentlich wäre das wirklich schön. Angenehme Temperaturen. Durch den Regen der letzten Tage ist alles viel grüner als bei uns. Durch die klare Luft sieht alles wie verklärt aus. Eine tolle Stadt. Kein Wunder, dass wir in einem Psalm lesen, der Herr hat sich den Berg Zion erwählt. Sein Wunsch war es, dass dort seine Wohnstätte sein soll. Kein Wunder, dass ein anderer Psalm die Freude eines Pilgers ausdrückt. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut. Eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Ja, Jerusalem, Zion ist der Ort, von dem der Segen Gottes ausgeht, sagt ein Psalm, den wir hin und wieder in unserer Komplett singen. In Jerusalem lebten und regierten die Könige Judas, dort mahnten und weissagten Propheten. Jesus Christus wirkte in dieser Stadt und seiner Umgebung, er hat öffentlich im Tempel gelehrt und immer wieder auch im kleinen Kreis von Jüngern und Jüngerinnen vom Reich Gottes gesprochen. Er hat über Jerusalem geweint. Und wir können gar nicht ermessen, wie sehr er wegen dieser Stadt gelitten hat. Bevor er selber leiden musste durch Demütigung und Geißelung und auf seinem Weg mit dem Kreuz über der Schulter. Außerhalb der Stadt auf Golgatha ist er gestorben. Irgendwo dort in der Nähe wurde er im Grab eines Jerusalemer Freundes von den Toten auferweckt und bald danach wurde hier in Jerusalem die erste christliche Gemeinde gegründet. Um Jerusalem wurde gekämpft und gestritten, nahezu ständig, fast pausenlos. Die Stadt wurde seit ihrer Gründung immer wieder belagert und erobert, zerstört, wieder aufgebaut, belagert, erobert, zerstört, wieder aufgebaut. Schon bald wurde sie für Christen, aber auch für andere Glaubende zu einem Sehnsuchtsort. 18 Jahre nach Mohammeds Nachtreise nach Jerusalem wurde die Stadt von Arabern unter dem Kalifen Omar eingenommen. Der Patriarch von Jerusalem, Sophronius, übergab ihm im Jahr 638 den Schlüssel zu den Toren der Stadt und zur Grabeskirche. Ein Schock für das Abendland. Aber es vergingen 461 Jahre bis zum ersten Kreuzzug und es begann eine unendlich erscheinende Geschichte von Belagerungen und Rückeroberungen über Jahrhunderte hinweg, mit unbeschreiblichen Szenen von Blutvergießen, endlosen Gemetzeln und ungezählten Toten auf beiden Seiten, der Verlierer und der Sieger. Und doch wurden in jeder Periode der Kämpfe und in friedlichen Phasen dazwischen in und über Jerusalem Lieder der Hoffnung gesungen. Bis heute, bis in die Auseinandersetzungen von Israelis und Palästinensern hinein ist Jerusalem ein Ort des Kampfes und des Glaubens, der Glaubenskämpfe, ein Ort der Hoffnung und der Sehnsucht geblieben. Jerusalem ist mehr als ein Ort auf der Landkarte im vorderen Orient. Vielleicht kennt der eine oder andere noch alte biblische Landkarten oder Zeichnungen mit Jerusalem als Zentrum der Erdscheibe. Mehr noch als Rom, der zentrale Ort, sozusagen der geistlich-geografische Nabel der Welt. Aber wir brauchen nicht auf alte Dokumente zurückzugreifen. Obwohl ich nicht als leidenschaftlicher, vergeistigter Schwärmer bekannt bin, muss ich sagen, Für mich trifft Jerusalem, nein, übertrifft Jerusalem den Charakter einer rein auf diese Erde beschränkten Stadt. Bei aller Ernüchterung und Enttäuschung ist Jerusalem für mich ein Stück vom Himmel. Heute möchte ich Sie mitnehmen in diese heilige Stadt, damit wir verstehen, welches Leid Jesus zu erfahren hat und welche Hoffnung sich auf den Sohn Davids richtet. Das ist eine lange Geschichte, die vor der Zeit Jesu auf der Erde begonnen hat und die heute noch nicht zu Ende ist. Aber sie findet in Jesus ihren Wendepunkt. Als Jesus mit seinen Jüngern hinaufging nach Jerusalem, war ihm bewusst, dass dieser Weg ein besonderer Gang war. Auch für Jesus war Jerusalem ein Stück vom Himmel. In Jerusalem würde er ans Ziel kommen, seine Bestimmung erreichen, seine Mission in die Welt vollenden. Im ersten Abschnitt unseres Predigttextes kündigt Jesus seinen Jüngern an, wie es jetzt weitergehen wird. Hinauf nach Jerusalem. Das heißt für Jesus hinein in Leiden und Tod. Er, der ganz auf der Seite Gottes steht, findet seine Bestimmung im tiefsten menschlichen Leid. Natürlich hat Jesus geahnt, was in Jerusalem auf ihn zukam, und er hatte auch schon mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Zweimal schon hatte er diese unerklärlichen Vorhersagen abgegeben. Zuerst nach dem Bekenntnis seines Jüngers Petrus: Du bist der Christus Gottes, befahl er ihnen und wies sie an, das niemandem zu sagen. Stattdessen sagte er: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Und im selben Kapitel 9 bei Lukas, kurz nach der Rückkehr von diesem überwältigenden Erlebnis seiner Verklärung auf dem Berg, kommt diese merkwürdige Ankündigung: Behaltet diese Worte in euren Ohren. Der Menschensohn wird nämlich in die Hände von Menschen ausgeliefert werden. Doch die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, sodass sie ihn nicht begriffen, aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Nun also kündigt er in unserem Text zum dritten Mal sein Leiden und Sterben an, aber auch seine Auferstehung am dritten Tag. Er musste damit rechnen, dass die leitende jüdische Behörde so mit ihm umgehen würde. In ihren Augen erschien er als Volksverräter, religiöser Abweichler, Gotteslästerer. Er stellte sich scheinbar dem geschriebenen Gesetz Gottes entgegen mit den Worten: Ihr habt gehört, dass zu euch gesagt ist, so und so. Ich aber sage euch. Er warf den Autoritäten Scheinheiligkeit vor, weil er bei ihnen Liebe zum Recht, Barmherzigkeit und Glauben vermisste. Und wenn er sich stattdessen auf die Seite der Leidenden und Ausgeschlossenen stellte, dann durfte er sich nicht wundern, dass eben diese Autoritäten gegen ihn vorgingen. Jesus wusste, dass die religiösen Führer das alles nicht mit sich machen lassen würden, dass sie sich wehren und die Möglichkeit ausnutzen würden, die ihnen in einer Situation der Besatzung und Unterdrückung geblieben war. Sie überließen ihn den Römern, den Heiden, wie es im Text heißt. Bewundernswert ist nicht nur, dass Jesus die natürlichen Folgen seines Handelns voraussieht, sondern dass er darin in verborgener Weise die Hand Gottes erkennt. Es ist eines dieser großen Geheimnisse des Weges Gottes mit und für uns Menschen, dass Jesus hinter allem seinen Vater am Werk sieht. Der ist mit Jesus. Und doch ist es sein Plan, dass er zulässt, dass andere gegen Jesus vorgehen. Kurz vor dem Ziel wird Jesus sagen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das alles zu verstehen ist schwierig. Kein Wunder, dass Lukas hier nicht verschweigt, was vermutlich auch von mir, von den meisten von uns hier gesagt werden könnte. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Sie, die ihre ganze Hoffnung auf Jesus von Nazareth gesetzt hatten, die seinetwegen auch persönlich viel gewagt hatten, ihren Beruf und ihre Familie verlassen hatten. Sie sollen nun glauben, dass Gott den, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, verlassen wird. War er nicht der Auserwählte? Wie kann ihm dann solches Leid widerfahren? Es ist schwer zu verstehen, dass Jesus das Leid überwindet, indem er es trägt. Jesus stellt sich in das tiefste menschliche Leid von Verrat, Folter, von Justizmord. In unermesslich großer Hingabe erduldet er das alles. Leiden und Gott gehören jetzt zusammen. Es gibt keine christliche Vorstellung von Gott, in der das Leiden nicht vorkommt. Für Leidende ist es eine unglaublich tröstende Vorstellung zu wissen, dass Gott dem, der im Leiden ist, nicht fremd ist. Unser Gott ist kein ferner Gott, der sich dem Leiden fernhält. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Bei Gott kommt das Leid, auch dein und mein Leid, vor. Unser Gott, der Vater Jesu Christi, ist nicht leidensfern, apathisch sozusagen, sondern mitleidend, einfühlsam, sympathisch, empathisch. Unser Gott ist auch deshalb sympathisch, weil er auf diesem schweren Weg von sich aus den unbeschreiblichen Abgrund der Schuld zwischen Gott und Mensch aufhebt. Indem Jesus willig den Weg des Leidens geht, schafft er die Voraussetzung für Sündenvergebung. Wenige Kapitel weiter hinten im Lukas-Evangelium stehen Worte Jesu, die wir nachher noch einmal hören werden. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mahl feiert, sagt er zu ihnen: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Weg des Leidens Jesu ist ein Weg des Opfers für euch, für uns. Aus einer rückblickenden Perspektive und auch aus der Perspektive Gottes wird klar, Jesus musste diesen Weg gehen. Aber wie sollen seine Jünger im Voraus verstehen, dass Jesus durch Leid, durch Schuld und Tod hindurch muss? Insofern gleicht die Situation der Jünger damals unserer Situation heute. Warum gibt es Leid und Schuld in dieser Welt? Warum ist gerade Jerusalem, wo so viele Hoffnungsbilder entstanden sind, die Hauptstadt des Leides geworden? Auch wir hier haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten den permanenten Krieg um Jerusalem erlebt. Die Ältesten unter uns haben mitbekommen, wie die Stadt nach der Staatsgründung 1948 geteilt. Die weniger Alten haben mitbekommen, wie die geteilte Stadt nach dem Sechstagekrieg 1967 wieder vereinigt wurde. Und es gab Phasen der Hoffnung für alle, die in dieser Stadt leben. War es doch möglich, dass Israelis und Palästinenser, Juden, Christen und Moslems friedlich in dieser Stadt zusammenleben könnten? Enttäuschungen und Ernüchterung wechselten sich ständig ab. Die Hoffnung starb zuletzt. Die alte und doch unendliche Geschichte der Aufstände, der Gewalt und Gegengewalt, des Hasses und abgrundtiefer Feindschaft hat noch kein Ende. Vertreibung, Enteignung, Terror, Selbstmordattentate, Hauszerstörungen, Messerattentate wie erst gestern wieder in Jerusalem, Camp David, Oslo, Friedensnobelpreise. Wirklicher Friede ist dabei nicht herausgekommen. Höher als die alte Mauer, die die Altstadt umgibt, und höher als die neue Mauer, die zur Sicherheit vor Anschlägen das Umfeld der Stadt zertrennt, sind die Mauern in den Herzen der Menschen. Macht es da noch Sinn, nach Jerusalem hinaufzugehen? Bringt sich Jerusalem nicht im eigenen Leid um? Ist nicht alles zu spät? Kommen die beiden geschundenen Völker, Israelis wie Palästinenser, jemals zur Ruhe? Die Polarisierung nimmt zu. Auf der einen Seite jubeln die Freunde Israels über die Entscheidung des US-Präsidenten Trump, Jerusalem zur Hauptstadt Israels zu erklären. Und große Teile der Bevölkerung sind erleichtert, dass ihre Siedlungen in der Westbank zum größten Teil legalisiert werden sollen. Und auf der anderen Seite predigen allein in Deutschland über 1000 Imame der türkischen Religionsbehörde Diyanet in den DİTİB-Gemeinden: Jerusalem ist das Land des Islam, es gehört den Muslimen. Solche Sätze gehen weit hinaus über den verständlichen Wunsch nach Gründung eines palästinensischen Staates in einem zusammenhängenden Staatsgebiet. Die Absicht verschiedener Gruppierungen und Staaten der Welt, die Juden wieder ins Meer zu treiben, ist immer noch auf der Tagesordnung. Und auch die mildere Form der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Isolierung Israels durch die BDS-Bewegung kann nicht richtig sein. Wir müssen die aktuellen äußeren Bedrohungen für Israel und die inneren Zerrissenheiten Jerusalems unbedingt weiterhin ernst nehmen und im Gebet vor Gott zur Sprache bringen, auch wenn das alles ziemlich hoffnungslos wirkt. Auf dem Hintergrund solchen schier ausweglosen Leides gehen wir nun weiter zum zweiten Teil des Predigttextes. Für den Weg nach Jerusalem hat Jesus die Strecke über Jericho gewählt. Am Stadtrand begegnet er einem bettelnden Blinden. Auch wieder so ein Symbol von Hoffnungslosigkeit. Ein am Wegesrand sitzender Blinder war in der orientalischen Antike eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Wie sieht dessen Zukunft aus? Jeder Tag gleicht dem anderen. Morgens tastet er sich zu seinem Bettelplatz. Er hofft, dass er im Laufe des Tages genügend Münzen zusammenbekommt, damit er überleben kann. Nichts fürchtet er so sehr wie die Situation, dass es einmal nicht zum Notwendigen für das Essen reichen könnte. Aber an diesem Tag scheint sich etwas Besonderes zu ereignen. Der Blinde spürt eine besondere Unruhe, eine gewisse Hektik und Aufregung. Heute scheint eine größere Menge von Menschen an ihm vorüberzuziehen als sonst. Aber von ihm nimmt kaum einer Notiz. Er fragt, was denn da vor sich geht. Jesus von Nazareth kommt gleich hier vorbei, erhält er zur Antwort. Anscheinend hat er von Jesus und seinen Leuten schon gehört. Da bricht es aus ihm heraus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, ruft der Blinde. Aber der Blinde fügt noch eine kurze Anrede dazu. Du Sohn Davids. Damit macht er deutlich, Jesus und seine Leute, die sind wichtig. Aber für mich ist er der lange erwartete Messias, der nach der Tradition der Bibel ein Sohn, ein Nachkomme Davids sein soll. Aber damit macht er sich nun allerdings unbeliebt. Nicht nur, dass da ein blinder Bettler in einem unpassenden Blick auf sich aufmerksam macht, noch dazu, Verzeihung, meine neue Brille stellt mir ein Bein, sondern dazu kommt noch, dass er diesen hippen Wanderprediger aus Nazareth mit dem in der Tradition Israels lange erwarteten Messias verbindet. Sowas ist gefährlich, denn der Messias wurde auch als politischer Befreier erwartet. Da konnten die Römer, diese verhassten Besatzer, aufmerksam werden. Die Leute, die vor Jesus hergehen, wollen ihn zum Schweigen bringen. Aber der Blinde lässt sich nicht abwimmeln. Noch viel lauter schreit er: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jetzt hat sein Schreien die Unruhe der Menge übertönt und Jesus hat ihn gehört. Er lässt den Blinden zu sich führen und jetzt wird es spannend. Alle warten darauf, was dieser Rabbi aus Nazareth wohl zu diesem hoffnungslosen Fall, zu diesem blinden Bettler zu sagen hat. Aber zunächst passiert nichts, was heute eine Schlagzeile wert wäre. Jesus wendet sich dem Blinden ganz schlicht zu und fragt: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und ganz selbstverständlich sagt der Herr: Ich möchte wieder sehen können. Jesus erfüllt dem Blinden seinen Wunsch. Sein Glaube habe ihm geholfen, sagt Jesus. In der Tat, Jesus wendet sich hoffnungslosen Fällen zu. Er zeigt sich in völlig anderer Weise als Messias, als es die Zuschauer und sensationslüsternde Mitläufer erwarten. Seine Macht löst nicht die Besatzung ab. Er hat nie dazu aufgerufen, etwas gegen die Römer zu unternehmen. Römer raus wurde nicht Bestandteil seiner Botschaft. Er ist schlicht und einfach für den Blinden da. Er stellt ihm die scheinbar unnötigste Frage der Welt: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Versteht sich das nicht von selbst, dass ein Blinder gesund werden will und sehen möchte? Jesus fragt erst mal. Er nimmt den Kranken als Menschen ernst und gibt ihm die Möglichkeit, das Ziel zu formulieren, die Krankheit zu überwinden. Es gibt Leid, das zu tragen ist, und Not, die es zu überwinden gilt. Jesus erweist sich gerade darin als Messias, indem er sich das Leiden auflädt und die Not zu Ende bringt. Er enttäuscht dabei mindestens so viele Erwartungen, wie er erfüllt, aber genau darin bleibt er der souveräne Herr. Ich selbst habe die Hoffnung, dass Jesus auch für das heutige Jerusalem Frieden schaffen will, für Israelis wie für Palästinenser. Und ich habe die Hoffnung, dass er auch mich fragen würde: Aber was würde er mich fragen, oder dich? Uns alle mit unseren noch nicht diagnostizierten Sehstörungen, der kurzen Sicht, dem Tunnelblick, der Einäugigkeit, den Doppelbildern, dem unscharfen Erkennen, dem mangelnden Durchblick, meinem viel zu großen blinden Fleck des inneren Auges. Er würde sich vermutlich die Benennung eines ersten Ziels von uns wünschen. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll im Israel-Palästina-Konflikt angesichts der brennenden Lunte am Pulverfass des Nahen Ostens? Der blinde Bettler traute sich, sein persönliches Ziel zu benennen. Er wurde geheilt und schloss sich fröhlich Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem an. Er musste nicht lange warten, bis er dorthin gelangte, in die Stadt des Leides und der Hoffnung. Ich bin sicher, dass der Blinde, der ihn sehen konnte, später dort sein Stück Himmel gefunden hat. Lasst auch uns mit Jesus gehen. Und das Licht der Liebe Gottes, die stärker ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, leite euch auf euren Wegen durch die Welt zum ewigen Leben. Amen.